Es ist Montag, der 9. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Direktor des Programms Zukunft Europas bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Tag, Herr Mölling.
Hallo, guten Tag, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent Stern und vielleicht heute sinnvoll an der Stelle dazu zu sagen, ehemaliger Nahost-Korrespondent. Wir sind ja heute hier ein bisschen außer Tour zusammen, am Montag statt wie gewohnt am Freitag, aus gegebenem Anlass. Gestern ist nach 54 Jahren Schreckensherrschaft das Assad-Regime in Syrien ein bisschen wie ein Kartenhaus eingestürzt. Islamistische Rebellen, die niemand so richtig auf dem Zettel hätte, denen das auch niemand richtig zugetraut hätte in diesem Tempo und in dieser Größenordnung, haben also binnen 10 Tagen einen Durchmarsch gemacht, eine Großstadt nach der anderen, von Aleppo im Norden über Hama und Homs Richtung Damaskus im Süden, mehr oder weniger kampflos eingenommen. Und das Regime hat nicht mal seine Hauptstadt verteidigt. Und gestern ist zumindest der Staatschef, von dem wissen wir das, ins Exil nach Moskau geflohen, von vielen seiner unmittelbaren nächsten Entourage, Handlanger, anderen Regimegrößen, wissen wir nicht gar nicht so genau, wo sie sind. Und die Frage ist weit offen, was passiert da jetzt eigentlich? Was hat das für Folgen? Was für Dynamik ist da im Gange?
Genau, und da haben wir gedacht, das ist eigentlich eine Sondersendung wert, auch wenn wir hier sicherlich jetzt keine definitiven Antworten auf viele Dinge geben können, also zumindest nicht, was die Zukunft und die nächsten Monate sicherlich bedeuten. Aber wir haben gedacht, gerade weil wir hier aus sehr zwei unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema drauf gucken können, Sie, Herr Gassel, aus der langjährigen Erfahrung in der Region und mit einem viel besseren Gespür für Syrien als Staat und auch als Gesellschaft, dass wir einfach mal versuchen, das zusammenzupacken, was wir an zwei Expertisen einfach hier auf den Tisch legen können, damit auch insofern auch eine Sondersendung, als dass wir normalerweise ja sozusagen dieses Verhältnis von Interview und Interviewtem nicht durcheinander bringen, aber es schien uns doch genau der richtige Moment, das zu machen und umgekehrt auch falsch, es nicht zu machen, wenn man schon jetzt sagt, wir befassen uns mit dem Thema. Deswegen würde ich, wenn ich das darf, also mich würde das total interessieren, wie Sie jetzt auf diese Situation gucken. Wir haben jetzt auch am Freitag nochmal darüber geredet, wie sich das in der regionalen Perspektive einsortiert und vielleicht auch hier und da mit Blick auf die militärische und auf die russische Dimension. Aber die letzten 24 Stunden waren ja ein Feuer von Entwicklungen. Wie würden Sie das einsortieren? Was passiert da gerade?
Also ich habe gestern mit einem syrischen Freund hier in Hamburg lange zusammengesessen, der Familie in Damaskus hat, mit der er in Verbindung ist, der selber 2013 geflohen ist aus dem Land, dessen Geschwister zwischen Europa und Saudi-Arabien verstreut leben und der sehr reflektiert auf das Ganze reagiert und sich aller Risiken bewusst ist und all diesen Dingen, die jetzt Experten sagen über die Unwägbarkeit, das sagt er alles auch. Und dann sagt er aber, Steffen, wir sind so erleichtert, wir können es gar nicht glauben, alle freuen sich und ja, es gibt diese ganzen Sorgen und ja, es ist alles ungewiss, was passiert, aber die Erleichterung überwiegt so klar und wir hätten nie für möglich gehalten, dass wir das erleben. Seine Mutter, er hat seine Mutter angerufen nachts um 2, kurz vor 3, als diese Meldung kam, Bashar al-Assad ist nicht mehr Präsident. Sie hat es ihm erst nicht geglaubt, weil es war Stromausfall und sie konnte nicht im Staatsfernsehen nachgucken, ob es denn stimmt, was der Sohn aus Deutschland am Telefon erzählt. Und dann haben die Moscheen im Morgengrauen so Lobpreisungsgesänge von den Minaretten gespielt in der ganzen Stadt. Und da hat sie gemerkt, okay, das stimmt, irgendwas ist ganz anders, das ist völlig ungewöhnlich. Und dann hat sie ihn angerufen und hat zu ihm gesagt, hör mal, ich bin 82, und glaubst du, dass es jetzt eine Chance gibt, dass wir uns nochmal wiedersehen, bevor ich sterbe?
Das ist schon beeindruckend, ne? Also wie viel persönliches Schicksal da drin ist. Sie hatten von dem Vorgespräch auch darüber berichtet, was sozusagen jetzt in den Gefängnissen quasi. Also wir sind, also auch der Grund, warum wir zusammenkommen, wir haben den Eindruck, wir erleben die Transformation einer ganzen Region quasi live gerade, ne? Und das hat aber eine Mikroebene, ne? Und jetzt haben wir diese Berichte über die Gefängnisse, was da rauskommt, und das scheint ja wirklich absurde oder enorme Formen zumindest angenommen zu haben, die man sich so niemals vorstellen konnte, die auch politisch, glaube ich, jetzt für uns zwar in Deutschland eine Frage stellen, wie wollen wir damit umgehen? Also welche Mitschuld tragen wir daran? Aber wie ist das für die Gesellschaft jetzt vor Ort, wenn sie jetzt sozusagen da diese neue Freiheit eigentlich anfängt auszufüllen?
Also die Syrer, mit denen ich gesprochen habe seit gestern, die sagen, sie sind eigentlich guter Dinge, weil es relativ friedlich abläuft, weil es relativ geordnet abläuft, weil jeder, solange er nicht bewaffnet ist, seiner Wege gehen kann und keiner erstmal fragt, wo kommst du her, wo willst du hin, wer bist du, was hast du bis vorgestern gemacht. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, sozusagen durch alle Ritzen steigt gerade dieser Horror auf, den das Regime letztlich angerichtet hat und der überhaupt erst langsam sichtbar wird, den selbst die Syrer, glaube ich, sozusagen in dieser Gesamtschau, in dieser Intensität, in diesem Ausmaß vielleicht nicht für möglich gehalten haben. Also ein gutes Beispiel ist dieses große Gefängnis in Sidnaya. Das ist ein Stückchen nördlich von Damaskus an der Autobahn nach Homs, rechts weg Richtung Wüste. Das ist ein Ort, den kennt jeder Syrer. Das war immer sozusagen der Horror, da will man nicht hin. Wer in Sidnaya landet, kommt wahrscheinlich nicht mehr raus. So, das war bekannt. Aber jetzt sind da seit etwas mehr als 24 Stunden, ist das unter Kontrolle der Rebellen. Und die versuchen, wie an den anderen Orten, die sie erobert haben, da die Zellen zu öffnen, die Leute zu befreien. Und scheitern daran, an mehrere Trakte überhaupt ranzukommen. Die sitzen in Kontrollräumen, wo sie über Videopaneele in die Zellen reingucken können und sehen, da sind überall Leute und sie wissen überhaupt nicht, wie sie zu den Leuten hinkommen können, um die da rauszuholen. Sidnaya ist jetzt der größte solcher Ort. Ähnliche absurde Szenen hat es auch in anderen Haftanstalten gegeben, wo Leute auf einmal aufgetaucht sind, die seit 30, 40, noch mehr Jahren verschwunden waren, die verhaftet worden waren, wo eigentlich wahrscheinlich niemand mehr damit gerechnet hat, dass die auftauchen. Da sitzen Leute, die nicht mehr wissen, wie sie heißen. Da sind Kinder, die im Gefängnis zur Welt gekommen sind und nicht wissen, was ein Baum ist und nicht wissen, was ein Vogel ist. Und das ist so horrend. Und die Frage, die sich ja sofort aufdrängt, jedenfalls für mich sofort aufdrängt, ist so und wird dieser Horror, der jetzt da zum Vorschein kommt, diesen zarten Frieden und dieses Leben und Leben lassen, was da eigentlich jetzt versucht wird, sofort kaputt machen, weil diese Frage nach Gerechtigkeit, nach Vergeltung, nach Strafverfolgung, nach Rache letztlich so stark nach oben drängen wird und es überhaupt keine Möglichkeiten gibt in diesem Land, was ja kein funktionierendes Justizsystem hatte und jetzt noch weniger hat und auch sonst keine starken Institutionen hat. Also in dem Land gibt es ja überhaupt keine Grundlage, das in irgendwelche sinnvollen Kanäle zu leiten.
Gibt es in dem Land irgendwelche, wie soll man sagen, anerkannten sozialen Instanzen, die jetzt in der Lage sind, sozusagen etwas, worauf man zurückgreifen kann, um das, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Potenzial, das sowohl total schief gehen kann, als auch ganz groß nach vorne gehen kann, um das zu kanalisieren und zu steuern, kann man sozusagen, gibt es das Vertrauen darin, dass man tatsächlich gemeinsam an der Zukunft des Landes arbeiten kann? Oder ist das erstmal zurzeit jetzt gerade so eine Euphorie der ersten 24 Stunden in einer völlig neuen Welt?
Ich finde das sehr schwer zu beantworten. Diese Euphorie ist auf jeden Fall da. Und was ja erstaunlich ist und was eigentlich, finde ich, sehr, sehr positiv ist, ist, dass gerade dieses Land, gerade in dieser geografischen Lage, wo so viel geopolitische Verstrickungen ständig eine Rolle spielen, nach einem fast 14-jährigen Krieg, wo alle Länder ringsum irgendwie mitgestrickt haben, mitgespielt haben, Proxy-Kräfte unterstützt haben, der Westen, Russland auch engagiert war, dass jetzt auf einmal in diesem Land unter diesen Voraussetzungen die Leute selber dort wirklich die Initiative ja haben. Das hat ja keiner von außen vorausgesehen. Das hat auch nach allem, was wir wissen, wirklich niemand von außen so angestoßen. Im Gegenteil, es hatten sich ja eigentlich alle relevanten Player damit abgefunden, dass der Assad nun mal bleibt. Die Arabische Liga hat ihn wieder reingeholt letztes Jahr. Mit den Iranern und den Russen hatte er sowieso lange strategische Bündnisse. Es gab innerhalb der Europäischen Union eine Gruppe von Staaten, die nicht ganz leise begonnen hatte, vor Monaten dafür zu werben, dass man doch eine Art von Umgang mit Assad finden muss. Natürlich auch mit, wegen der Flüchtlingsfrage und dem Wunsch, womöglich Leute aus Europa, die hier Schutz gesucht haben, nach Syrien irgendwie rückführen zu können. Selbst die Amerikaner, heißt es, waren in Verhandlungen mit arabischen Partnern über Sanctions Relief. So, also eigentlich sah es so aus, als hätte dieses Regime nach all der Isolation, als wäre es dabei, die Kurve wieder zu kriegen. Mhm. Und dann passiert das. Und ihre Frage war ja, was gibt es sozusagen unterhalb dieser Struktur, die jetzt weg ist, womöglich für Strukturen, auf die man zurückfallen kann. Und ich glaube, danach, also das wird gerade so ein bisschen ausgetestet. Es gibt an verschiedenen Orten jetzt dann so Treffen oder Räte, die sich da bilden, wo dann lokale religiöse Führer, Führungspersönlichkeiten von den verschiedenen Ethnien, von den Sekten dann zusammenkommen. Und die Signale sind immer, wir sind ja alle Syrer und wir sind alle Kinder dieses Landes, wir müssen jetzt zusammenhalten und wir wollen jetzt zusammenhalten. Und das geht eigentlich durch die Bank und es halten sich auch alle irgendwie dran. Es ist niemand sichtbar im Moment dabei zu versuchen, irgendwie die Oberhand zu gewinnen oder dominant zu wirken.
Aber es könnte schon sein, wenn Sie das so beschreiben, klingt das auf der einen Seite, ja, nach so einem sehr fragilen Moment, ne? Wenn wir uns jetzt angucken, Sie hat das ja eben schon sozusagen so beschrieben, das Land ist nicht Spielball, aber mal Partner, mal Spielball von unterschiedlichen anderen Kräften gewesen, die, also wenn wir jetzt auf die Russen gucken, die, glaube ich, zurzeit darum bangen oder versuchen, wenn man es andersrum dreht, den Einfluss, den sie gerade drohen zu verlieren, zumindest mit Blick auf die strategischen Häfen, die sie dort haben und möglicherweise auch den Flughafen, den sie dort haben, das möglicherweise zu erhalten. Ne? Die Frage ist, wie lange wird es auf sich warten lassen, bis tatsächlich diese Kräfte wieder Einfluss gewinnen, denn die werden möglicherweise gar kein Interesse daran haben, dass es zu einer Stabilität in dem Land kommt, denn diese Stabilität könnte sich ja gegen die anderen, also gegen die Iraner, gegen Russen, auch vielleicht gegen die Türkei oder gegen die Israelis richten, im Sinne von, jetzt muss ich auf einmal meine Macht teilen. Chaos kann manchmal bedeuten, dass man sehr viel mehr Bewegungsfreiheit hat, als das jetzt so der Fall ist. Ne? Also das scheint mir so zum jetzigen Zeitpunkt auch das zu sein, was es, glaube ich, uns allen gerade so schwierig macht, zu sagen, in welche Richtung geht denn das jetzt eigentlich? Das ist total schwer zu sagen, weil so viele Faktoren, da haben wir, ich weiß nicht, auch mal am Freitag noch drüber gesprochen, ne, es gibt keinen, der das alleine bestimmen kann. Deswegen haben wir jetzt auch so einen Schneeball-Effekt auf einmal da, dass auf einmal ganz, ganz viele Sachen auf einmal passieren. Daran ändert sich aber nichts, auch wenn das jetzt sozusagen erstmal so eine Talsohle erreicht hat, sondern im Gegenteil, es bleibt wahrscheinlich total fragil. Ne? Und die Frage ist, okay, wow, was passiert jetzt eigentlich innerhalb der nächsten Wochen und Monate? Kann das stabil werden? Und wahrscheinlich auch die Frage, was können andere denn jetzt dann dabei helfen? Ne?
Ja, weil das Land natürlich komplett am Boden liegt. Das ist ohnehin ein armes Land. Das sind keine großen Rohstoffvorkommen. Das ist kein Ölstaat. Die haben ein bisschen Öl, aber das ist nicht in einem Maßstab, der sie da, das kann man mit dem Irak oder den Golfstaaten nicht vergleichen. Und das Land kommt aus 14 Jahren Krieg, große Teile wirklich stark zerstört. Und die brauchen ganz dringend jede Hilfe, die sie kriegen können. Was vielleicht dann den Anreiz gibt, eben weil man so darauf angewiesen ist, von außen auch Unterstützung zu kriegen, um das Ganze zu stabilisieren und vielleicht sinnvolle Schritte in die Zukunft zu machen, dass man, ja, dass da vielleicht bestimmte Kräfte etwas zugänglicher sind, als sie es sonst wären. Aber natürlich wird es dann auch verschiedene konkurrierende Angebote geben. Ne? Sie haben die Russen angesprochen, die haben ja natürlich viel, viel Schlimmes angerichtet, weil sie Bashar al-Assad mit ihrer Luftwaffe im Grunde genommen den Weg zurück an die Macht freigebombt haben, als er 2015, 2016 schon sehr gefährdet war mit seinem Regime. Aber die Russen haben auch zu allen anderen Gruppen in dem Land eine mehr oder weniger gute Gesprächsebene. Zu den Kurden mit Sicherheit, sicher auch zu einigen der islamistischen Gruppen, manchen mehr, manchen weniger. Und es war zum Beispiel interessant zu sehen, die iranische Botschaft ist gestern, da war Bashar al-Assad sozusagen kaum außer Landes, wurde die iranische Botschaft überrannt, geplündert. Das ist mit der russischen Botschaft nicht passiert in Damaskus. Soweit ich weiß, hat die niemand angerührt. Und diese Basen in Tartus, der Hafen, und in Chmeymim, ein Stückchen weiter nördlich, diese Luftwaffenbasis, die Russen seit 2015 ja stark ausgebaut haben, die sind ja strategisch extrem wichtig, nicht so sehr was Europa, Ukraine, diese Interessen Russlands angeht, sondern eher die andere Richtung, wenn ich das richtig verstehe, mit Blick auf die russischen Projekte in Afrika.
Genau, dafür sind die Basen aber wichtig, weil sie sozusagen ein Zwischenversorgungspunkt sind, ne, und sie dafür nicht durch den Bosporus durch müssen ins Schwarze Meer, sondern sie können da im Grunde einen Umschlagsplatz haben und von da aus können sie sowohl ins Mittelmeer projizieren, damit nach Nordafrika, als auch runter durchs Rote Meer in andere Richtungen. Also bleibt für die Russen, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das irgendwie zu behalten, was natürlich einen Deal irgendwie möglich macht. Aber die Frage ist, mit wem macht man dann den Deal? Ne? Und ich glaube, das ist so, wenn ich jetzt hier nach Deutschland gucke, sehr ambivalent. Ne? Auf der einen Seite hatten wir jetzt in den ersten 24 Stunden diejenigen, die über die, finde ich, berechtigterweise über die Hoffnung gesprochen haben, die für das Land besteht. Und ich finde, das kann man unterstreichen. Das ist jetzt mehr Hoffnung, als sie die letzten 50 Jahre gehabt haben durften. Und damit ist zumindest erstmal das Fenster auf. Ne? Und jetzt ist die Frage, nicht nur, was machen die draus, sondern wie unterstützen wir das? Und da ist, glaube ich, dann das andere Ding, also zu erwarten oder auch nur zu insinuieren, man könne da jetzt auf eine europäisch definierte Form von Demokratie, demokratischer Entwicklung, Zivilgesellschaft und so weiter und so fort hoffen. Ich glaube, das wäre völlig übertrieben. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die nächste Falle reintappen, die wir uns selber aufbauen, was sozusagen die Erwartungshaltung angeht und dann auch die Unterstützung, die wir liefern, koppeln an diese Hirngespinste, die wir dann wieder aufbauen, was wir, ne, das lupenreine demokratische Syrien, ja, wird es wahrscheinlich nicht werden. Ne, und also ich hatte das jetzt in den letzten Stunden nur sozusagen mit dem Auge immer so mitgesehen, dass was da jetzt an Informationen hochkommt, kann eben in der Tat irgendwann nochmal dazu führen, dass man sagt, wir müssen, Versöhnung funktioniert nicht, wir brauchen sozusagen einen Rechtsweg, weil hier Massenmorde passiert sind. Und dafür sind bestimmte Leute einfach zur Verantwortung zu ziehen, weil sonst kein Frieden zu finden ist. Ne? Also das kann auch in diese Richtung irgendwann nochmal umschlagen. Und die Frage ist, welchen Beitrag wollen wir denn leisten? Und ich glaube, das ist die zweite Spannung, die ich zurzeit sehe, ist dieses, wir haben jetzt ganz viele Ratschläge, wie wir immer haben. Wir haben schon den arabischen Frühling völlig verpasst und da im Grunde genommen hilfreich zu sein. Und ich habe den Eindruck, dass die Rolle der Europäer, dass die Europäer sich möglicherweise jetzt selber wieder überschätzen, was ihr Einfluss in dieser Situation eigentlich ist. Und die Europäer und gerade die Deutschen haben es eigentlich nicht geschafft, innerhalb der letzten 10 Jahre sich irgendwelche Instrumente bereitzulegen, um zu beeinflussen, was denn da jetzt tatsächlich passiert. Also wir sind und bleiben da Zaungäste, wie wir das schon vor Jahren gewesen sind, als unser Außenminister alle Seiten zur Zurückhaltung aufgefordert hat. Mehr wird uns wahrscheinlich auch dieses Mal nicht bleiben, darauf einen Einfluss zu nehmen, sondern es sind die regionalen Kräfte oder die wie Russland, die schon lange vor Ort gewesen sind, die das Schicksal dieses Landes jetzt mitgestalten. Und ich glaube, die letzte Frage, die sich stellt und die wir heute auch noch nicht beantworten können, ist, wie werden sich die Amerikaner, wird sich Trump dazu stellen, der jetzt zwar schon was gesagt hat, sind nicht unsere Freunde, aber wo man auch sagen muss, naja, die neue amerikanische Administration, die sich jetzt vorbereitet, hat, glaube ich, viele Realitätschecks, die sie jetzt gerade noch schon durchlebt hat, auch mit Blick auf die Frage Frieden in der Ukraine. Ist das innerhalb von 24 Stunden möglich? Nee, wahrscheinlich nicht. Und jetzt kommt der nächste Realitätscheck mit dem Mittleren Osten, gleichzeitig aber auch mit der großen Chance, hier etwas so zu regeln, dass man sich tatsächlich dann vielleicht irgendwann mal zurückziehen kann und das in die Hände anderer legen kann. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich mein Moment der Hoffnung, den ich gerade habe.
Die Amerikaner sind noch mit etwa 900 Soldaten in Nordsyrien präsent, haben da durchaus noch eine stabilisierende Rolle, weil die ja in den Kurdengebieten ihre Basen haben. Und die Befürchtung ist tatsächlich, Trump hat ja gesagt, er möchte diese Soldaten da abziehen, er will da raus. Wenn das jetzt in dieser Lage, das ist aber ohnehin schon eine heikle Geschichte, wenn das in dieser Lage passiert, dann muss man wirklich große Sorgen haben, dass da oben jetzt zusätzlich zu der ganzen nationalen Unruhe in Syrien, landesweiten Unruhe, dieser Konflikt im Konflikt zwischen Kurden und Türken dann wirklich eskaliert, weil also was die Türkei davon abhält, da bisher abhält, da stärker einzusteigen, ist halt entscheidend die US-Präsenz dort.
Ja, ja.
Herr Mölling, wir behalten das, glaube ich, im Auge. Ich habe das Gefühl, wir werden das Thema noch häufiger jetzt hier im Podcast besprechen. Für heute bedanke ich mich erstmal sehr herzlich, dass das so spontan geklappt hat. Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es, wie gewohnt, am kommenden Freitag, sage ich jetzt einfach mal, bei RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Einen schönen Abend noch. Danke für das Interesse und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.